Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin.
So, heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast, der auch schon bei mir beim Event aufgetreten ist. Es ist Jens Steinhagen. Hallo Jens.
Hallo Veronika.
Ich grüße dich. Und wie du mir erzählt hast, ist das erst ein zweiter Podcast, aber du warst ja schon bei mir auf der großen Bühne.
Genau.
Ich stell dich kurz vor und den Rest machst du sowieso selbst, ne? Weil
genau. Es
ist immer viel besser, wenn sich die Menschen selbst vorstellen. Also, wer ist Jens? Jens ist in seinem ersten Beruf, musste er schnell und präzise jede Lage erkennen und richtige Entscheidungen treffen. Denn er war Pilot in einem Überschallkampfjet. Das war der Knaller, Jens, ne?
Ja, begleitet mich das ganze Leben und werde natürlich oft darauf angesprochen.
Ja, und da hast du es natürlich gelernt, dich sozusagen auf viele Situationen einzustellen, vorbereitet zu sein vor allen Dingen, ne?
Ja.
Und jetzt bist du schon seit 35 Jahren in der Finanzindustrie zu Hause. Du hast 16 Jahre lang in den obersten Etagen großer nationaler und internationaler Finanzkonzerne gearbeitet und kennst natürlich die Regeln, die Prozesse hinter den Kulissen, die natürlich den meisten Menschen verborgen bleiben.
Ganz wichtiges Wissen, ja.
Ja, und das ist natürlich toll, wenn du von dem Wissen heute auch etwas teilst.
Ja.
Zum Glück hast du ja die Lehman Brothers Pleite in 2008, hast du die Seiten gewechselt und in London 3,5 Jahre alle großen Finanz- und Wirtschaftskrisen studiert, durchleuchtet und analysiert. Meine Güte.
Ja, das war eine spannende Zeit. Ich dachte, das habe ich so in 6 Monaten weg, Veronika. Und da sind wirklich 3,5 Jahre draus geworden. Und wir sind immer weiter zurückgegangen von der Lehman Brothers Pleite und haben gesagt, was war die Krise davor? Dotcom-Blase, was war die Krise davor? Öl- und Ölkrise, Japan-Krise, Asien. Und sind immer weiter zurückgegangen, hatten dann die Hyperinflation und so weiter. Und am Ende sind wir gelandet 1292 vor Christus bei den alten Ägyptern und beim ersten Goldverbot.
Ja, und da sieht man, dass du wirklich recherchierst und nicht irgendwie so Halbwissen haben wir es nicht zu tun bei dir, sondern du bist ein wirklich gestandener Mann mit vielfältiger Information. Und seit 2013 bist du wieder in Berlin und widmest dich seitdem ausschließlich dem Schutz von Vermögenswerten. Also Vermögensaufbau ist nicht dein Thema, das machen andere.
Ja, korrekt.
Diejenigen Menschen, die schon ein Vermögen aufgebaut haben, und wenn wir an unsere Zielgruppe denken, wir sind etwa gleich alt, das hatten wir beide schon mal miteinander besprochen.
Genau.
Babygruppe, Zielgruppe, Babyboomer. Ja, da ist in der Regel Vermögen da. Es gibt welche, die haben keins, aber die sprechen wir jetzt hier nicht an, sondern die Zielgruppe derer, die ein bisschen was schon für sich erwirtschaftet haben. Und da geht es ja darum, das, was man erwirtschaftet hat, eben auch zu bewahren und sich zu schützen vor den möglichen Eskalationen, wirtschaftlichen Eskalationen. Es ist ja jeden Tag was in der Presse, im Fernsehen. Und unter anderem bist du ja Mitgestalter der unabhängigen Finanzanalyse, Co-Architekt der deutschen Finanznorm, Mitentwickler vom Rüwer-Stresstest, das durfte ich schon genießen bei dir. Großartig.
Okay, danke.
Sehr interessant. Du bist Ideengeber und Mitglied des wissenschaftlichen Gremiums des Rüwer-Instituts, Vorsitzender des Deutschen Vermögensschutzes e.V., meine Güte, Initiator der Initiative für nachhaltigen Rücklagen- und Vermögensschutz. Und du bist mit über 5000 Beratungen, die du bereits durchgeführt hast, einer der erfahrensten Experten, die aktuell wirklich noch beratend tätig sind. Weil ich weiß auch von dir und auch von Katrin, von deiner Frau, dass ihr eigentlich nicht mehr arbeiten müsst. Aber es ist wie bei mir. Wir haben so viel Freude daran, Arbeit und zu tun und Menschen zu beraten, in diesem Falle bei dir, dass sie ihr Vermögen schützen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, lieber Jens, dass du heute hier Gast meines Podcasts bist. Und erzähl du doch mal einfach, ich bin ja auch schon Mandantin bei dir, keine Details.
Die bleiben diskret, wie besprochen.
Ja, natürlich. Erzähl doch einfach mal, warum es sich lohnt, hier zuzuhören. Und wenn jetzt jemand denkt, ich bin aber gar nicht so doll vermögend, Vermögen beginnt ja auch schon bei 150 und 200.000, ist ja eine Menge Geld, was man vielleicht zusammengesammelt hat, ne? Ja.
Also, erstmal herzlichen Dank für die tolle Vorstellung einer Person, Veronika. Dankeschön. Und ein zweites Dankeschön, dass ich heute hier bei dir, du bist ja eine Podcast-Profi bist du ja, muss man ja so sagen.
Ja.
Und ich freue mich natürlich, dass ich den zweiten Podcast, den ich erst in meinem Leben mache, mit dir machen darf, dass ich heute hier bei dir sein kann und dass wir über aktuelle Gefahren für geschaffene Vermögenswerte, wie kann man das sichern, wie kann man es nicht sichern oder sollte man es vielleicht nicht tun, mal etwas ausführlicher in deinem Podcast sprechen dürfen.
Ja.
Danke, dass ich da sein darf.
Gerne, gerne.
Ja, fangen wir mal mit dem Thema an, dass wir viele, viele Leute haben, die natürlich sagen, das ist nur was für Millionäre, Milliardäre, Multimillionäre. Und das ist es natürlich nicht, weil die Philosophie, die ich vertrete, ist relativ einfach. Jeder Mensch, der sich Vermögenswerte ehrlich aufgebaut hat, hat auch das Recht, diese Werte zu schützen. Erstmal ganz unabhängig von der Größenordnung. Okay, es gibt natürlich eine Größenordnung, wo man für beide Seiten sagt, da lohnt es sich nicht, das überhaupt anzugehen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen hat die Größenordnung kommt erstmal an zweite Rolle. Es geht erstmal darum, hat man Vermögenswerte aufgebaut, hat man das Recht, diese zu schützen. Und es ist aus meiner Sicht völlig legitim, dass man das, was man hart erarbeitet hat, nicht durch fremdes Verschulden, unkalkulierbare Risiken, durch Handlungseinschränkungen, die das Finanzsystem bringen kann, durch Wirtschaftskrisen oder diese aktuell stark diskutierte Umverteilungstheorie oder den Zugriff Dritter einfach wieder verlieren möchte. Das ist völlig legitim und deshalb ist es ein Thema nicht nur für Millionäre, Multimillionäre, sondern auch schon weit drunter. Ja.
Ja. Und ein Thema ist ja, das ist sehr, sehr gut, sich dessen mal bewusst zu sein. Also ich sage jetzt mal, wir wollen jetzt nicht über bestimmte Institutionen hier ablästern, aber vom Staat können wir da nicht viel erwarten. Ne?
Nee.
Und da gibt es ja zum Beispiel ein Thema, was gerade in Corona ja auch geschaffen wurde, das sogenannte Lastenausgleichsgesetz. Darüber hatten wir beide auch ausführlich gesprochen.
Ja, sehr.
Magst du da mal zum Beispiel ein bisschen was zu sagen, damit die Menschen, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben oder auch diejenigen, die sich schon damit beschäftigt haben, was verbirgt sich dahinter?
Ja, also ich will mal, bevor wir zu diesem Lastenausgleichsgesetz kommen, da geht es ja auch noch, gibt es Sanierungs- und Abwicklungsgesetz und noch ein paar weitere, das weißt du ja, wir haben schon drüber gesprochen. Mhm. Die meisten Leute haben zurzeit aktuell dieses, weil das überall in den Medien ist, dieses Lastenausgleichsgesetz auf dem Schirm. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich mal so ein bisschen die Grundlage schaffen, weil die Gesetze und diese diskutierten Themen, die wir zurzeit überall erleben, im Internet, in den Foren, in den Diskussionsmedien, die stehen ganz am Ende der Kette. Am Anfang ist es ja so, dass man sich, wenn man Vermögenswerte hat, mal sagen muss, warum sind die denn überhaupt gefährdet? Also woher kommt denn die Gefährdung her? Und das ist immer ein spannendes Thema, wenn ich mit auch Fachleuten rede, weil ich merke, dass diese Grundlagen fehlen, weil man sich historisch zu wenig mit den Zahlen beschäftigt. Wir haben ja alle keine Zeit in der heutigen Zeit. Mhm. Und deshalb will ich das mal nutzen hier in deinem Podcast und so ein bisschen beginnen mit der Gründung der Bundesrepublik. Da liegen die Grundlagen. Wir starteten in den 50er, 60er Jahren sehr, sehr moderat, Veronika, mit einer sehr, sehr geringen Schuldensteigerung von circa, ich habe es mal umgerechnet, 30 Milliarden Euro und zwar in einem 10-Jahres-Zeitraum. Also die Bundesrepublik Deutschland hat am Anfang ihrer Geschichte in 10 Jahren 30 Milliarden neue Schulden aufgebaut. Heute sind allein die Zinszahlungen für unsere Schulden pro Jahr höher. Wir haben 40 Milliarden Zinsen. Die Staatsdefizite, die wir aktuell neu schaffen, die liegen im Bereich von 100 Milliarden und drüber pro Jahr. Wir haben so hohe Sozialkosten wie kein anderes Land. Belgien trifft uns da noch ein bisschen ähnliche Höhe. Aber ansonsten sind wir von allen 37 OECD-Ländern haben wir die höchsten Sozial- und Abgabenkosten. Wir haben hohe Ansprüche. Wir haben eine gesetzliche Rentenversicherung, die zurzeit 21 Millionen Rentner versorgen muss, in der kein Cent liegt.
Ja.
Jeden Monat ist die leer. Und sie muss pro Jahr mit 120 Milliarden vom Staat bezuschusst werden. Wir erleben aktuell eine in der Bundesrepublik nie dagewesene Insolvenzwelle des Mittelstandes im 5. Jahr. Mhm. Wir haben einen massiven Vertrauensverlust, Veronika, in die Politik. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Friedrich Merz ist mittlerweile, habe ich gerade gelesen, nicht nur der unbeliebteste Bundeskanzler aller Zeiten, weil 69% der Bundesbürger seine Arbeit als schlecht einschätzen, sondern er ist mittlerweile auch der unbeliebteste Regierungschef auf diesem Planeten hinter Erdogan, Putin und Trump.
Ja, der Wahnsinn,
Und
ne?
es ist wirklich verrückt. Und also diese Dinge kommen ja alle zusammen. Und das Allerwichtigste aber, Veronika, ist, dass wir keine Wirtschaftsleistung mehr haben, die das alles
Ja.
trägt. Und das haben wir eben nicht nur in Deutschland nicht, sondern das betrifft alle entwickelten, führenden Industrienationen. Und wenn deine Zuhörer sich mal die Mühe machen wollen, können sie ja gerne mal googeln und können Staatsschulden der Industrienationen googeln, also Japan, die großen Länder, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland. Und dann werden sie feststellen, dass die Kurven überall gleich exponentiell verlaufen für die Staatsschulden. Wir haben einen Anstieg an Staatsschulden, der in Berlin sagen wir immer so, Berlinerdeutsch, der auf keine Kuhhaut geht. So, und wenn du magst, habe ich noch ein paar Zahlen für dich
Ja,
und
das
deine
soll ja
Hörer.
gerne. Das soll ja jetzt auch keine Negativenergie sein, weil
Nee,
wir müssen ja
überhaupt
den
nicht, sondern
Körper nicht
einfach nur, dass man
aufregen,
die,
ne?
genau, also negativ ist ja nur, wenn man etwas negativ bewertet, sondern hier geht es eher darum, und das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, und du kennst mich ja, ich bin ein total positiver Mensch. Es geht darum, dass man sich die Zahlen vergegenwärtigt, weil Zahlen lügen einfach nicht. So, und anhand der Zahlen kann man dann seine Entscheidungen treffen. Und das, was eben sehr oft passiert in der heutigen Zeit, ist, dass uns die Zahlen fehlen und wir aufgrund von Zahlen Entscheidungen nach dem Gefühl treffen. Und das ist mein Anliegen, was ich gerne, und du hast es ja schon gesagt, wirklich als Herzensangelegenheit sehe, die Menschen darüber aufzuklären. Lass uns mal mit den Maastrichter Verträgen beginnen, 1992, 93. Die wurden ja gemacht, um als Kennzahlen, damit wir einen stabilen Euro, eine sichere Eurozone und eine wirtschaftliche Prosperität haben. Das war die Ausgangssituation. Heute sieht es so aus, dass die Hälfte aller EU-Länder über den festgelegten Obergrenzen liegt. Das heißt also im Prinzip ist quasi vertragstechnisch die EU schon lange Geschichte. Wir haben Länder, die haben mehr als 100% Schulden bezogen auf ihr Bruttoinlandsprodukt. Wir reden über Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Griechenland. Und um den Globus rund zu machen, die USA liegt derzeitig mit 122% Verschuldung, Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt. Und Japan, du wirst es nicht glauben, ich habe extra nochmal nachgeguckt, bei 230%.
Der Wahnsinn,
Es
ja.
ist,
Doch.
und wir reden über Zahlen, Veronika. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen,
Ja.
als wir gesessen haben. Die kann unser Gehirn gar nicht mehr fassen. Die Staaten dieser Erde sind aktuell verschuldet mit 111 Billionen. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Also 111.000 Milliarden Staatsschulden haben wir alle auf der Erde angehäuft. Und da darf sich jeder, der Vermögen hat, auch mal fragen, wo soll das hinführen? Also wir haben in Deutschland in unserer Situation mit aller Wirtschaftswunderzeit in 75 Jahren unsere 15 Milliarden Schulden, die wir zu Beginn hatten, ver-173-facht. Wir haben 2.700 Milliarden Staatsschulden, ohne Sondervermögen übrigens wohl bemerkt. Und nur die Zinslast für unsere Schulden hat sich in den letzten 5 Jahren verzehnfacht. Wir leben
Ja,
über unsere Verhältnisse.
und das ist ja eigentlich hinlänglich bekannt, und
Ja.
trotzdem ist ja so die normale Reaktion, Augen zu und durch, sage ich jetzt mal, dass die meisten Menschen denken, ja, so schlimm wird schon nicht kommen und wir haben ja immer noch genug und so weiter, aber das wäre ja jetzt noch mal ganz, das ist jetzt so fast schon Bild-Zeitungsparole, aber das ist ja die normale menschliche Reaktion ist ja, sich nicht zu sehr damit zu beschäftigen und dann zu hoffen, dass alles gut geht, ne? So nach dem Motto,
Das
es stürmt draußen schon, aber wo ist denn Sturm? Das ist ja nur ein kleiner Wind, oder Wind kenne ich ja gar nicht oder so ähnlich, ne? Oder?
genau, da triffst du den Nagel natürlich voll auf den Kopf. Es ist so, dass das natürlich, man merkt es ja auch schon, wenn ich jetzt drüber rede, obwohl das nur Fakten sind. Ist das ein Thema, was uns so, man sagt ja immer so schön, auf dem Magen liegt, ne, oder schlägt? Also man merkt schon, wenn man nur über diese Zahlen und Fakten redet, die ja nicht wegredbar sind, die sind ja einfach da, dass dieses Thema unangenehm ist.
Klar, und das will man dann nicht haben. Das ist
Genau.
genauso wie einige nicht zur Vorsorgeuntersuchung zu Ärzten gehen, weil sie sagen, wenn ich mich untersuchen lasse, finden die sowieso was, wenn ich 60 plus bin oder so, ne?
Genau, schönes Beispiel dafür. Und dann sagst du ja, wenn es so kommen soll, soll es so kommen. Das Problem bei Vermögenswerten ist, wir haben ja diese ganzen Krisen durchforstet, dass genau das war der Kardinalfehler, den die Menschen in vergangenen Krisen begangen haben. Dass die eben gesagt haben, wir beschäftigen uns nicht damit und damit nicht in der Lage waren, rechzeitig vorzusorgen, weil wenn das Kind, sag mal so schön, in den Brunnen gefallen ist, dann ist es natürlich schwer, das wieder rauszuholen und noch zu retten oder noch irgendwo was hinzubekommen. Wenn die ersten Dominosteine umgefallen sind, dann wird es fast, das kann ich hier mal deutlich sagen bei dir im Podcast, unmöglich, noch einen Schutzschirm aufzubauen. Weil echter, rechtssicherer Vermögensschutz braucht ja Zeit, um aufgebaut zu werden. Und wer so denkt, dass er dann kurz vor der Krise sein Vermögen noch ganz schnell verschieben will, so auf den letzten Drücker, sagt man ja, der landet dann auch ganz schnell im Bereich der Strafbarkeit. Und einen Regenschirm bekauft man auch bekanntlicherweise, wenn die Sonne scheint.
Ja.
Und nimmt den dann mit. Und man ärgert sich ja dann auch nicht, wenn es nicht geregnet hat, sondern man sagt, Gott sei Dank hatte ich ihn dabei, ist nichts passiert, war trotzdem schönes Wetter, ist ja schön. Und so ähnlich ist Vermögensschutz zu verstehen, dass man einfach sagt, man schafft sich Handlungsoptionen für den Fall, wenn etwas passiert, und wenn nichts passiert, ist auch schön.
Und nun ist Vermögen ja vielschichtig. Das können Immobilien, das kann Gold, das kann natürlich Geldanlagen oder auch Bargeld sein, Aktien, Anleihen und so weiter. Also was würdest du denn jetzt als Experte sagen, wie kann sich der Mensch schützen, der Vermögen aufgebaut hat? Der braucht vielleicht erstmal einen schönen Rüber-Test bei dir. Das habe ich ja auch schon, haben wir festgestellt. Genau. Oh, da ist ja irgendwie auf einer Seite zu viel und auf der anderen zu wenig. Und so. Aber was würdest du jetzt dem normalen Menschen, der jetzt zuhört, der nicht Milliarden hat, der was angesammelt hat, was empfiehlst du? Was sollte man tun? Worüber sollte man sich informieren? Mann und Frau natürlich.
Ja, klar. Also ich will mal zwei Antworten dazu geben. Also erstens ist es relativ schwierig, weil diese Frage wird mir ganz häufig gestellt, aber es ist relativ schwierig, eine pauschale Antwort zu geben, weil das ja immer von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Vom Alter, von der Familiensituation, von der Vermögensgröße, von dem, dass man sagt, wie hoch soll der Notgroschen sein oder die Maximalabsicherung, Erben schenken. Und jetzt gibt es, du weißt, wir haben ja auch drüber gesprochen, 1000 verschiedene Punkte, die da Faktoren, die mit, wie hoch ist der Vermögensfaktor. Da gibt es ganz viele Sachen, die da mit reinspielen. Deshalb ist es ganz schwierig, dort so einen pauschalen Allgemeintipp zu geben. Aber das, was man in jedem Fall machen kann, und du hast es eingangs ja schon so ein bisschen besprochen, weil wir drüber geredet hatten schon in unseren Gesprächen, man sollte in jedem Fall unterscheiden Vermögensaufbau zum Vermögensschutz. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und für die meisten, wenn man sich nicht damit beschäftigt, sieht das so aus, als ob diese beiden Disziplinen Hand in Hand gehen. Aber es sind grundlegend verschiedene Philosophien und Strategien. Das würde ich gerne einmal kurz aufdröseln.
Ja, gerne.
Der primäre Unterschied liegt schon in der Intention. Während es beim Aufbau um Expansion geht, steht ja beim Schutz der Erhalt im Vordergrund. Man wird also mit der Strategie, mit der man Vermögen aufgebaut hat, und das ist eine wichtige Regel für deine Hörerinnen und Hörer, wird man keine ausreichende Vermögenssicherung erreichen. Das ist ausgeschlossen. Ich will das kurz erläutern. Beim Vermögensaufbau, und das habe ich ja über viele Jahre gemacht, habe ja fast 20 Jahre Vermögensaufbau gemacht für die Mandanten, ist das Ziel die Maximierung des Kapitals. Hier regiert also Dynamik. Risiken werden bewertet und dann nach der Bewertung mehr oder weniger auch in Kauf genommen. Es geht um so eine Worte wie Rendite, Gewinne, Dividende, Zinseffekte, Hebel, Finanzierung, Fremdkapital. Das sind ja die Schlagworte.
Ja.
Man arbeitet also mit seinem Geld, mit und im Finanzsystem. Ein Beispiel ist dafür ja eine Immobilienfinanzierung. Und Immobilien sind sehr begehrt und sind für den Vermögensaufbau sinnvoll. Aber eine Immobilienfinanzierung geht nur im System. Du brauchst dafür irgendeine Bank, die das finanziert.
Stimmt.
Man nutzt Trends, man nutzt Technologien, man beobachtet Marktbewegungen, man will aus schlechteren Aktien raus in bessere. Man will sein Risiko klassisch diversifizieren, verteilen auf verschiedene Märkte. Beim Vermögensschutz sieht das ganz anders aus, weil das ist ja so wie viele, also so wie wir oder deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier das sich vielleicht anhören, die haben ja schon viel erreicht. Die haben ja Vermögen aufgebaut. Und die haben ja eine andere Intention. Die wollen ja verhindern, dass es wieder weniger wird. Und die müssen ja auch alle irgendwann mal sagen, okay, dann kommen ja mal die Jahre, wo ich nicht mehr arbeite und dann muss das Vermögen noch 1, 2, 3, 4 Jahrzehnte halten. Das heißt, hier muss man ja absolut anders denken, nicht dynamisch, sondern konservativ, zurückhaltend agieren. Man muss jedes Risiko ausschließen. Weil wenn man das professionell macht, so wie ich, da kann es ja nicht sein, dass ich sage, wenn irgendwann da mal so ein Fall eintritt und das Finanzsystem hat dann Einschränkungen, dann sage ich meinen Mandanten, ja, das habe ich vergessen, das habe ich nicht einkalkuliert.
Das stimmt, wie bei dem Pilotenthema, ne?
Genau.
Da musst du alles berücksichtigen.
Genau, jedes Risiko muss bedacht sein, zu Ende gedacht sein. Und ja, selbst eben ein Worst Case, wir haben ja auch drüber gesprochen. Und ein Worst Case in der heutigen Zeit, wenn ich 100 Mandanten von mir befrage, was ist denn der Worst Case, den Sie sich heute vorstellen können? Ist das anders als vor 5, 6 Jahren? Weil da ist das Wort Krieg nie gefallen. Jetzt ist
das
es bei
stimmt.
70-80% der Menschen ist der Worst Case Krieg. Und dann kann ich jetzt den Kreis damit schließen. Eine Immobilie im Krieg, das durften oder mussten jetzt viele Ukrainer erfahren, die auch vermögend waren, hat eine andere Bedeutung als in einer Aufbauphase in Friedenszeiten. Weil eine Immobilie kannst du nicht mitnehmen. Die ist dann da. Und wir haben bei uns in Deutschland viele Vermögende, die ein Klumpenrisiko im Immobiliensektor mit rumtragen für Vermögensschutz. Es geht also bei Vermögensschutz nicht um Gewinne und Rendite, sondern um finanzielle Resilienz.
Und okay, jetzt, so, wenn ich dich da kurz eingrätschen darf, das ist ein Risiko, Klumpenbildung generell.
Ja, generell.
So viel von einer, also man soll das ja verteilen, das ist den meisten sicherlich bekannt.
Ja.
Und was würdest du denn sagen, also wenn man jetzt Immobilien im Krieg, ist schon klar, was gibt es noch für weitere Risiken, die du siehst und wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall sorgsam hinschauen?
Ja, wir haben ja mit dieser Studie der Krisen über diese Jahre hinweg geguckt, welche Krisen gab es überhaupt. Und da sind wir auf 10 verschiedene Krisenarten gestoßen in der Vergangenheit mit 54 Eskalationsstufen. So, und jetzt kommt aktuell eben kommt diese Gesetzesrisiken dazu. Und daraus haben wir jetzt in diesem, die sind ja alle in diesem, das weißt du ja, aber deine Hörerinnen und Hörer nicht, die sind sozusagen alle ja in diesen Stresstest eingebaut. Und wenn ich die Risiken einmal benennen darf, dann haben wir 5 Risikogruppen, die wir herauskristallisiert haben. Wir sollten, wenn wir über Vermögensschutz reden, über geopolitische Risiken nachdenken. Man muss drüber nachdenken, sind die Produkte, die ich damals gekauft habe, heute noch nachhaltig? Also machen die noch das, funktionieren die noch? Und dann kommen wir von der, was ich ja immer anbiete, dass ich sage, weg von der klassischen Diversifizierung hin zur funktionellen. Also welche Funktion erfüllt das Produkt? Und da muss man prüfen, ob die Produkte der Vergangenheit der Zukunft standhalten. Dann gibt es sogenannte Marktrisiken und lokale Wirtschaftsrisiken. Also wir in Deutschland haben gerade besonders viele lokale Wirtschaftsrisiken. Und dann kommen am Ende eben diese Gesetzesrisiken. Und da ist das, was du eingangs besprochen hattest, aktuell in der Debatte für vermögende Menschen, was die ein bisschen irritiert, ist dieses ständige Gespräch um die Umverteilung von Vermögenswerten. Also weil das ist ja wirklich, das hörst du ja fast jeden Tag.
Das klingt irgendwo ja schon passiv, negativ und nach Wegnahme, ne?
Genau.
Wegnehmen.
Genau, dieses Wort ist ja nicht umsonst so gewählt, damit man eben nicht über Enteignung redet, sondern es wird einfach nur umverteilt von den angeblich Reichen, und da fühlen sich viele von uns nicht betroffen, also wir uns ja auch nicht, als wir zum ersten Mal drüber geredet haben, als ich mich damit beschäftigt habe zu Beginn nicht. Ich dachte nicht, dass ich zu den Reichen gehöre, von denen umverteilt werden soll. So, und bei dir war es ähnlich.
Ja.
Also das fängt schon in Bereichen an, die wir uns nicht vorstellen können. Das erläutern wir ja alles, wo das losgeht, wie das so ist. Und da wirken dann natürlich die verschiedensten Gesetze, die schon gemacht sind, die da sind. Und eins davon ist dieses Lastenausgleichsgesetz, was jetzt erneuert wurde. Und was da meine Mandanten am meisten schockiert, ist, dass dieses Gesetz ja 1952 schon mal angewendet wurde. Und dass die Vermögensinhaber, das waren ja damals meist Immobilienbesitzer, 50% ihres Vermögenswertes in einen Ausgleichsfonds zahlen mussten.
Ja, irgendwie scheint das ja auch logisch, aber das will man ja auch immer nicht hören, weil das heißt ja immer noch, Immobilien ist das Betongold und so. Und wenn man in einer abbezahlten Immobilie wohnt oder noch ein paar andere Immobilien hat, ist das Gefühl safe.
Ja.
Doch wenn man dann hören würde, dass man sagt, du musst so und so viel Prozent abgeben von dem, weil du ja mehr hast als die anderen, dann ist das natürlich, fühlt sich das nicht gut an. Und das können wir ja am Ende der Fahnenstange schon fast absehen, dass es auf Dauer ob es die Krankensache, da haben wir jetzt erstmal nichts mit zu tun, aber die ganze Entwicklung, Krankenkassen und so weiter, dass das nicht gut gehen kann, wenn alle die Babyboomer, diese 20 Millionen allein in Deutschland, irgendwann in Rente gehen demnächst und nur Vermögen verwalten. Einige haben vielleicht nicht so viel, aber die meisten haben was beiseite gepackt, weil wir fleißige Menschen sind und gespart haben. Ja, was heißt das jetzt? Können wir natürlich nicht im Detail auf die ganzen Dinge eingehen, aber auch mit Blick auf die Zeit generell. Was bietest du denn da an? Vielleicht magst du ein Stichwort zu diesem Rüver-Stresstest sagen, weil das fand ich zum Beispiel völlig erhellend und habe gedacht, oh wow, der muss ich mich jetzt mit beschäftigen.
Jetzt eine kleine Bitte in eigener Angelegenheit. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Like, lass auch mal gerne 5 Sterne da, sehr freuen und auch wenn du den Podcast abonnierst, weil das ist mein Thema für dich und es könnten viel, viel mehr Leute hören. Teil auch gerne diesen Podcast. Ich freue mich drauf. Also 5 Sterne anklicken und gerne auch kommentieren. Danke dir.
Rüberstresst es, du hattest das ja vorhin so ein bisschen erwähnt mit meinem ersten Job als Pilot, als Jetpilot. Weil das, was ein Pilot nicht erleben will, ist ja ein Crash. Und deshalb könnte der Stresstest, wie der jetzt den Namen hat, weil der ja alle Finanzanlagen einmal unter Stress setzt von den ganzen Krisen und Szenarien, könnte eigentlich auch Vermögensschutzsimulation heißen. Weil der ist entstanden aus der Idee, dass ein Pilot nicht in der realen Welt beispielsweise einen Triebwerksausfall trainieren will, weil die Wahrscheinlichkeit des
Nee,
Absturzes riesig groß ist.
lieber nicht, ja.
Also gibt es dafür, das weiß jeder, so eine Flugsimulatoren.
Ja.
Piloten trainieren auf einem Flugsimulator Gefahrenlagen, also so lange, bis die sicher sitzen, die Maßnahmen, und bis der Pilot sich sicher vorbereitet fühlt. Das heißt also, als Pilot kann ich ja nicht eine Gefahrenlage kleinreden, sondern ich muss einfach sagen, das ist die, dann muss ich der mich stellen und muss Möglichkeiten, Handlungsoptionen haben, das Flugzeug doch noch steuerbar zu machen und bestenfalls am Boden wieder sicher zu landen. So, und das Gleiche tut im Prinzip der Stresstest, weil wir festgestellt haben, dass in den vergangenen Krisen die Menschen alle die Vermögenswerte hatten, und zwar, das ist genau das, was du sagst, man will sich nicht damit beschäftigen.
Ja,
Es
genau wie
ist so
mit
irgendwie,
Krankheit. Nee,
genau,
heute nicht.
schlechtes Thema, Krankheit, Prostatauntersuchung hat es ja vorhin für uns Männer, ich kenne das von mir selber, da willst du nicht hin. Aber du weißt, dass es wichtig ist. Und deshalb haben wir gesagt, das muss ja nicht erst alles wegfliegen, sondern wir simulieren das einmal und wir gucken einfach mal, wie resilient sind deine Vermögenswerte. Und dafür ist der Stresstest natürlich ideal. Und unser Slogan heißt immer, Sicherheit ist subjektiv, bis man sie prüft.
Ja, gut, stimmt. Ich wiege mich in Sicherheit. Mir wird schon nichts passieren. Ich bin immer noch gut gegangen und so weiter und so weiter, ne? Ich kann jetzt nur sagen, um das zu unterstützen, ich war wirklich, das war ja auch nicht wahnsinnig aufwendig, natürlich schon ein bisschen Aufwand. Und ich war erstaunt, was sich dann bei mir auch getan hat und habe natürlich auch einige Maßnahmen mit dir besprochen, was dann zu tun ist und so weiter. Das heißt, es gibt ja die Überschrift, also dies habt ihr entwickelt, kann ich nur sagen, super interessant, wer da Interesse hat. Wir werden in die Shownotes ja auch die Kontaktdaten geben, sonst auch gerne über mich natürlich.
Genau. Du hast ja alles, deine Hörerinnen und Hörer können sich ja bei dir melden und du leitest es dann
Du
einfach
wirst ja
durch.
wahrscheinlich auch wieder bei meinem nächsten Event am 17.09.26 dabei sein. Du wirst
In
auf
jedem
jeden Fall
Fall.
Gast sein und so. Und wer Jens Steinhagen kennt oder noch kennenlernen will, kann da auf jeden Fall auch hinkommen und unabhängig von Bühne ein Gespräch führen. Ja. Und wie kann man denn jetzt, nur mal so ein paar Beispiele zu bekommen, ein paar pauschale Tipps, aber pauschal ist auch immer schwierig. Wie kann man jetzt sein Vermögen schützen, wenn man erstmal die Analyse macht, so den
Also
Test?
erstmal analysieren, ich würde mich
Ja.
natürlich freuen, wenn deine Hörerinnen und Hörer auf mich zukommen und sagen, wir wollen das mit Ihnen machen, Herr Steinhagen. Dann wäre das, ist das für mich ist immer so eine Auszeichnung, bin ich auch sehr dankbar, dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen, gehe damit auch sehr, sehr sorgsam um.
Ja.
Aber wenn man sagt, nee, der Steinhagen ist mir unsympathisch, dann rate ich trotzdem, dann mache irgendwo anders eine Analyse. Aber
Ja.
analysiere deine Vermögenswerte, werde dir darüber klar, dass du Flexibilität brauchst. In jeder Krise braucht man viel Flexibilität, also nicht zu viele Sachen festhaben. Das ist nochmal das Thema Immobilie.
Ja.
Und wir stellen auch manchmal fest, dass Kunden etwas verkauft bekommen haben bei Banken oder bei Vermögensverwaltungen, wo sie sagen, da kann ich jederzeit ran. Und dann wollen die das kündigen und dann sagt die Bank, ja, in einem Jahr kannst du daran. Also es gibt bestimmte Faktoren, die man einfach gar nicht beachtet.
Ja.
Und deshalb sage ich also, Analyse machen, sich klar
Flexibel,
machen, flexibel zu sein und dass man außersystemisch ausreichend Handlungsoptionen sich aufbaut.
ja.
Wenn das Finanzsystem heute einmal nicht mehr so wie heute funktionieren sollte, dann funktioniert das nicht nur bei uns in Deutschland nicht mehr. Sind nicht nur die
Ja.
deutschen Banken zu, sondern dann ist das eine globale Situation. Und deshalb braucht man irgendwie Möglichkeiten, außersystemisch handlungsfähig zu bleiben.
Ja. Jetzt könnte ich ja sagen, also Wohnung funktioniert immer, weil Menschen müssen überall wohnen. Also Mieteinnahmen ist nicht das Schlechteste, würde ich sagen, oder? So mal
Also.
pauschal als nicht so richtig wissender gedacht. Also ich bin nicht in deinem Fachbereich. Also wenn ich
Naja,
ein, zwei
also,
Wohnungen habe, Entschuldigung, die ich
ja.
vermiete, dann würde ich sagen, Menschen müssen immer irgendwo wohnen, selbst wenn die Mieten vielleicht runtergehen würden, weil, also ist das ja schon mal ein sicheres Teil, oder?
Genau, das ist insofern sicher, dass man sagt, wir sagen dazu, das hat einen gewissen Hedge, also eine Wohnung, eine Immobilie verliert nie gänzlich ihren Wert. Das ist übrigens bei Aktien kann das anders sein, bei Fonds kann das anders sein, bei Versicherungsanlagen kann das, die können komplett weg sein. Bargeld
Wohnungen
auf der
sind ja hier
Bank.
wertlos, es sei denn, sie werden zerbombt.
Genau, und selbst dann bleibt ja noch das Grundstück übrig.
Ja.
Also das hat immer einen Mindest-Hedge.
Ja.
Die Schwierigkeit ist darin, dass in Krisen, in richtigen Krisen, wir reden jetzt nicht über so ein laues Lüftchen, sondern in richtigen Krisen die Menschen eine Riesenarbeitslosigkeit haben und die Mieten nicht mehr bezahlen können. Und in einer Corona-Zeit, das wissen die meisten gar nicht mehr, gab es 6 Millionen Menschen in Deutschland, die ihre Miete nicht bezahlen konnten. Und was hat die Bundesregierung gemacht? Erinnerst du dich noch?
Ja, wie heißt das da? Corona-Zuschuss oder sowas gibt.
Nee, die haben bei gesagt, einigt euch mal mit euren Vermietern. Und der Vermieter darf jetzt nicht kündigen.
Also der Vermieter, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Immobilie und gehe davon aus, dass ich
Genau.
irgendwie dann zu Geld komme, dann kann ich auch drauf zahlen und muss dann halt
Ja, das könnte
bezahlen.
als Vermieter in einer solchen Situation, in einer Krise dazukommen. Also die Immobilie hat grundsätzlich einen Wert, was super ist. Und jetzt sind wir wieder bei dem Klumpenrisiko. Wenn es aber zu viel wird, könnte sie in einer Krise ein Klotz am Bein sein, weil natürlich ein Vermögenswert erstens den Staat immer interessiert. Also der Staat sagt, der hat ja auch ein Interesse dran.
Dann
Und
gib
wenn
mal
es
was ab
einmal
von deinem
mal was
Vermögen,
ab,
ne?
genau, so wie das 52 schon passiert ist. Und nicht umsonst hat man dieses Lastenausgleichsgesetz 2019 aktualisiert. Also das tun ja Politiker nicht einfach so. Also sollte man darüber nachdenken. Und zweitens ist eben die Gefahr, dass in einer wirklichen Krise auch für eine Zeit X die Mieten ausfallen können. Und du musst als Vermieter ja trotzdem alle Nebenkosten weiterzahlen. Und das könnte für diejenigen, die hohe Finanzierungen haben auf Immobilien, ein Problem werden.
Und für die, die schon alles abbezahlt haben, ist dann eventuell die Einnahmequelle auf null oder
Ja,
weniger, ne? Also
genau.
das Klumpenrisiko.
Ja.
Gut, ein anderes Thema ist ja auch, das hört man ja auch jetzt überall, Gold, Silber, Edelmetalle.
Ja.
Die Goldpreise sind ja auch enorm nach oben gegangen. Ich habe auch
Total.
Gold. Und ich meine, wenn ich überlege, ich weiß gar nicht, wann ich begonnen habe mit Gold. Da kommt es ja auch noch drauf auf die Stückelung an. Ich glaube,
Ja.
2000 und weiß ich gar nicht mehr, 16, 17. Das
Ja,
ist ja
super
jetzt schon richtig. Ja, das ist schon
Zeitpunkt.
richtig noch. Wie siehst du denn das? Also einmal super, ja, aber was sagst du da in Bezug auf Krisen und so weiter?
Also
Gold, Silber
Gold und
und.
Silber waren in jeder Krise immer schon mal ein ultimatives Ersatzzahlungsmittel, so nennen wir das. Also ist man schon auf dem richtigen Weg. Leider ist es natürlich so, dass auch die Staaten nicht doof sind und Gold eine große Begehrlichkeit weckt. Also ich nehme mal Deutschland und die Zahlen dazu. In Deutschland, der deutsche Staat hat 3.500 Tonnen Gold. Das ist übrigens auch eine schöne Botschaft. Der deutsche Staat rät uns, in Aktien zu investieren, aber spart seine Vermögensreserven in
Ach
Gold.
Gott,
So,
Tonnen, das
also
kann
schon
ich
mal
gleich
Tonnen,
vorstellen.
genau, 3.500 Tonnen. Also das können wir schon mal festhalten, kann man drüber nachdenken. Diese Tonnen haben zurzeit aktuellen Marktwert je nach Schwankungsbreite zwischen, sagen wir mal, 450 bis 500 Milliarden Euro. Das ist schon mal eine Menge. Aber wir Deutschen, wir besitzen insgesamt 9.000, über 9.000 Tonnen Gold und Silber in physischer Form. Also dreimal so viel, wie der Staat hat. Und jetzt können wir beide überlegen, wenn wir der Staat wären und wir haben zu wenig Geld, und das hat ja der Staat permanent, und wir geraten in eine richtige Notlage, nicht so wie jetzt, sondern in eine richtige Notlage, hätten wir dann ein Interesse an dem Gold der Bürger, was 1.500 Milliarden wert ist? Klar, hätten wir. Und so ist es auch in der Vergangenheit. Wir haben das einmal untersucht. Wir sind bei unseren Recherchen in der Vergangenheit auf über 400 Gold- und Silberverbote gestoßen, viele davon auch in Deutschland. Und was die meisten Leute nicht wissen, 1972 gab es noch in über 120 Ländern auf der Erde ein Goldverbot.
Wenn man das alles so hört, kriege ich schlechte Laune.
Nein, keine schlechte Laune kriegen, Veronico. Der Staat hat einfach ein Interesse an wertvollen Vermögenswerten in
Ja, natürlich.
Krisenzeiten.
Aber es
Das muss
ist
man
ja
aber
so,
wissen.
man weiß ja gar nicht mehr, das ist eben das. Und deshalb legen viele Leute die Hände in den Schoß und sagen, bei
Ja.
dem ganzen Negativenergie, und das mache ich ja gar nicht. Nee, nee, nee. Ich habe ja Gold, ich habe ja Silber, ich habe Wohnungen. Also
Ja.
ich habe schon was, ich kriege noch eine kleine Rente. So ist bei mir jetzt, ne? Ich kriege eine kleine Rente, davon kann ich gerade mal einen schönen Urlaub machen. Minus Steuern natürlich, ne?
Ja, bei
Arbeite
deiner
brav
langen
weiter.
Selbstständigkeit ist das klar.
Ich kriege natürlich, ich arbeite brav weiter, weil mir die Arbeit Spaß macht. Aber was würdest du jetzt, bevor wir da jetzt, wir können da ja nicht im Detail einsteigen, wir haben jetzt natürlich hoffentlich sensibilisiert, wenn ihr da draußen
Ja.
zuhört. Und es soll keine schlechte Laune machen, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Man fühlt
Ja.
sich ohnmächtig, sagen wir es mal so.
Genau,
Man
und das
weiß
ist
nicht,
verständlich.
wie ich die
Also,
Macht jetzt über meine Vermögen, das ist es vielleicht.
ja.
Und da hast du ja noch mal ein paar Tipps, Ratschläge sind ja auch immer
Ja,
Schläge. Du hast ja
genau.
eben schon angefangen. Vielleicht sagst du noch mal deine wichtigsten drei Impulse, wenn jetzt ihr Zuhörer sagt, wow, da muss ich mich, glaube ich, doch mal mit beschäftigen. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Vielleicht machen wir das zum Abschluss, Jens, weil wir sind auch
Ja,
ganz schön
oh, ja,
über
Segler.
30 Minuten.
Okay, also lass mal ganz kurz nochmal, damit
Ja.
die Leute auch wissen, es gibt natürlich wirksame Edelmetallstrategien, aber die müssen
Ja.
durchdacht sein. Das mal
Ja.
noch so, by the way.
Da haben wir ja auch was gemacht. Also da kann ich
Genau. Und da
von
gibt es
stolz
auch
drauf
was,
sagen.
und du kannst es ja selber bestätigen, es gibt
Ja.
Möglichkeiten, aber man kann eben nicht einfach nur irgendwo hingehen und Barren oder Münzen kaufen.
Okay.
So, das mal am Wegesrand. So,
Ja.
ansonsten ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man kühlen Kopf behält und sagt, okay, ich gucke mir globale Zusammenhänge an. Leite daraus ab, was das für mich und meine Familie und meine Vermögenswerte bedeuten kann, weil die nächsten Krisen werden entstehen aus globalen Missverhältnissen, so will ich es mal ganz
Das sehen wir ja
allgemein.
jetzt schon, das ist ja schon
Ja,
abzusehen, ne? Brauchst ja nur
deutet
die
sich an.
offenen
Das, also
Augen.
der erste Tipp, offene Augen, du musst
Ja.
dich damit beschäftigen. So, und das hängt auch damit zusammen, dass wenn man die Hoheit über seine Vermögenswerte wieder erlangen will, dann muss man sich mit solchen Dingen beschäftigen und man muss sich auch mit seinen Anlagen beschäftigen. Wir alle haben aus Bequemlichkeit unsere Hoheit an Finanzvermögenswerten, Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungen übergeben. Wir sollten uns diese Hoheit übers Eigentum zurückholen. Zweiter Tipp. Nehmen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer hier von der Veronika, bitte immer den Worst Case als Ausgangspunkt, weil das Gefährlichste ist, dass man Vermögensschutz nicht zu Ende denkt und einen Punkt auslässt, alles richtig macht und dann ist genau dieses eine, wir kennen das ja, das Einfallstor, wo
Ja.
alle Mauern auf einmal gesprengt werden, die man aufgebaut hat. Also es muss wasserdicht sein.
Wie bei einem Pilot, der immer vom Schlimmsten ausgehen muss, auch wenn das nicht eintritt.
Genau,
Also der
genau.
simuliert ja Triebwerksausfall oder vielleicht auch
Richtig.
Entführung und so, ne?
Genau. Und so, genau so kann man das sehen. Und der dritte Tipp, und der ist vielleicht der wertvollste, fangen Sie lieber früher an, Teile der
Ja.
Vermögenswerte, Sie müssen ja nicht alles schützen, aber fangen Sie an, machen Sie 3, 5, 7, 10% und bringen Sie diese Vermögenswerte in Sicherheit. Weil Sicherheit hat ja bekanntlich, Veronika, noch nie geschadet, wenn man zu viel hat. Zu
Stimmt.
wenig Sicherheit hat aber schon in der Vergangenheit familiäre Tragödien erzeugt.
Ja. Ja, das sind jetzt ganz interessante Tipps, um jetzt diesen Bogen wieder zu spannen zu einer positiven Energie, weil
Ja.
klar hören wir das nicht gerne. Deshalb habe ich auch gesagt, ich nehme dich trotzdem unbedingt in diesen Podcast. Und wenn ihr jetzt gehört habt, da sagt, Mensch, da habe ich doch, oh, da bin ich gar nicht so informiert. Nimmt mit mir oder mit Jens Kontakt auf. Also ich gebe nur den Kontakt dann weiter. Ich will davon nichts wissen, habe ich auch nichts davon. Also ich finde es einfach cool, was du machst. Und ich habe so eine Beratung, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Umfassenden noch nicht gehabt. Das macht keine Bank, das macht kein allgemeiner Finanzberater. Du bist ja Vermögensschützer. Und
Ja.
deshalb, ja, Jens, sage ich dir ganz herzlichen Dank. Und ja, wenn du noch, du hast ja jetzt schon die drei Themen gesagt.
Ja.
Möchtest du noch eine abschließende Botschaft
Ja,
zu
eine abschließende
solchen
Botschaft
Themen?
möchte ich dir noch mitgeben und möchte das auch noch sagen. Ich möchte mich herzlich bedanken für dieses wirklich sehr offene Interview zu diesen Themen, die man sonst nicht so gerne bespricht. Und ich glaube, es ist wichtig, ist das zu tun. Und ich möchte dann das Kompliment zurückgeben, weil du bist auch außergewöhnlich in dem, was du tust. Und du hast es vorhin schon angesprochen. Sag nochmal das Datum im September von deinem.
17.09. ist
Genau.
26, wir sind ja bei 26, das ist in gut 4 Monaten, ist
Genau.
der dritte Donnerstag im September, das ist festgesetzt, das ist das fünfte Event, verliebt in Verkaufen, da kommen um die 100 Menschen, wir wollen auch gar nicht viel mehr, wir begrenzen das, weil wir wollen gerne, wir geben Impulse von verschiedenen, es geht um Ernährung, es geht um natürlich auch Verkauf, es geht um Führung, es kommen Menschen auf die Bühne, solche wie du warst letztes Jahr auf der Bühne.
Ja.
Und man hat auch ein schönes Miteinander, einen schönen Austausch. Der Ausblick ist gut und wer mag, kann abends noch eine Party haben. Also kommt da, ihr werdet Jens treffen, mich sowieso, ich bin ja Gastgeberin.
Ja,
Und
ich
ich
kann das
glaube,
jedem nur empfehlen. Das ist
ja.
eine tolle Veranstaltung gewesen. Das
Ja.
war wundervoll. Freue mich auch schon auf dieses Jahr wieder. Du machst das sensationell. Die Menschen sind dort toll.
Danke.
Und so kann ich, was man sonst eigentlich über Berlin sagt, Berlin ist immer eine Reise wert, das einfach an dich weitergeben und kann sagen, am 17. September ist Hamburg eine Reise wert.
Auf
Kommen Sie zur
jeden Fall.
Veranstaltung.
Ach, wie schön, ja. Dass wer da jetzt Interesse hat und mehr wissen will, nimmt mit mir Kontakt auf, kann auf meiner Webseite auch gucken natürlich. Und ich kann auch nur sagen, Jens, schön, dass du das auch so siehst. 80% der Gäste sind Wiederholungstäter. Wie gesagt, Täter klingt so. Also die kommen immer wieder oder setzen mal einmal aus, weil sie nicht
Ja.
können und sagen, aber nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei. Also unbedingt dazukommen und die Zeit lohnt sich und Hamburg um die Zeit ist auch immer wunderschön und wir sind ja direkt im Hafen.
Genau.
Mitten über dem Hamburger Hafen. Ja, das sollte jetzt keine Werbung in einer Sache sein, es hat sich jetzt so ergeben, aber es
Genau.
ist auch immer ein Stück. Es lohnt sich und der Aufwand und der Einsatz lohnt sich auf jeden Fall. Jens, danke für deine Impulse. Mach weiter so. Den
Danke, danke
Menschen
für den
Vermögen
Podcast.
stützen. Und ja, wir hören voneinander und die Show, in den Shownotes sind die Kontaktdaten. Bis
Super,
bald.
danke. Tschüss,
Ciao.
Veronika. Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.